Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Deutschland. OECD prognostiziert niedrigstes Wachstum unter den Industrieländern. Eurozone. Hat die Regierungskrise in Frankreich Einfluss auf die EZB-Zinsentscheidung am 12.12.? USA. Ein Monat nach der US-Wahl. Kurz vor Weihnachten folgt noch eine FED-Sitzung. Und zuletzt blicken wir noch nach Ungarn und Israel. Herzlich willkommen zum letzten Podcast in diesem Jahr, 2024. Hallo Uli, freue mich sehr, dich heute nochmal sozusagen in die Mangel nehmen zu dürfen, dir ein paar Fragen zu stellen. Und wie üblich starte ich mit Deutschland. Da hat die OECD für Deutschland zuletzt jetzt das niedrigste Wachstum unter den Industrieländern prognostiziert. Die hatte im September schon mal eine Erwartung von 1% genannt und jetzt hat sie es reduziert auf 0,7%. Allerdings geht die Bundesregierung selbst ja sogar von einem Schrumpfen der Wirtschaft aus. Wir hatten auch zuletzt öfter darüber gesprochen, dass es eben nicht so ganz gut läuft für Deutschland. Und auch die letzten Jahre waren wir eben weit von diesen 0,70 entfernt. Als Grund wurden jetzt neben den schwachen Exporten nach China auch die vergleichsweise restriktive Fiskalpolitik und die Wiedereinsetzung der Schuldenbremse genannt. Zusätzlich ist das Vertrauen der Investoren auch durch die politischen Unsicherheiten angesichts der vorgezogenen Bundestagswahl gedrückt. Wie wird sich in deinen Augen die deutsche Wirtschaft entwickeln und wo siehst du die Chancen für Wachstum und wo kommt vielleicht auch dieser Unterschied her, wo diese 0,7 der OECD herkommen, würde mich interessieren.
Ja, Carina, sehr gerne. Wir haben ja schon mehrfach über Deutschland und die deutschen Probleme gesprochen, Standortfaktoren etc. pp. Tatsächlich ist es so, dass in Deutschland vor allen Dingen der private Konsum schwach ist. Man hatte Anfang des Jahres gedacht, dass mit den steigenden Realeinkommen auch mehr konsumiert werden würde. Das heißt, der Konsum, das Wirtschaftswachstum ein Stück weit anschieben könnte. Das ist aber nicht der Fall, sondern dieses Geld ist eher in die Sparquoten hineingeflossen. Wir sehen darüber hinaus ausgesprochen schwache Entwicklungen bei den Investitionen und auch beim Bau. Das heißt, das, was das Wachstum überhaupt noch im positiven Bereich hält oder sagen wir mal einigermaßen, wir werden ja wahrscheinlich das zweite Jahr hintereinander mit einer Schrumpfung der Wirtschaft haben, was wir überhaupt erst einmal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gehabt haben, also es wäre dann jetzt das zweite Mal, das sind tatsächlich die Staatsausgaben. Sollten die eben im nächsten Jahr zurückgenommen werden, ohne dass die anderen Komponenten nach oben gehen, dann hätten wir natürlich ein noch schwächeres Wachstum, als wir in diesem Jahr schon. Vielleicht interessanter, Carina, ich habe mir das mal angeguckt, weil es da ein ganz interessantes Papier auch vom IFO-Institut in München gegeben hat, was nämlich über diese ganze Deindustrialisierung gesprochen haben. Und tatsächlich sagt das IFO-Institut, das ist gar nicht so klar mit der Deindustrialisierung, weil wir zwar seit Jahren mittlerweile eine abnehmende industrielle Produktion haben, aber die Bruttowertschöpfung zunimmt. Die Bruttowertschöpfung ist sozusagen in Geld gemessen dann das, was dort herauskommt. Und da sieht man, dass die deutsche Industrie sich upgradet, mehr in den Premium-Bereich hineingeht, die Preise anhebt und damit eben immer noch offensichtlich punkten kann, auch auf den Weltmärkten. Und die große Frage, die auch das IFO-Institut dann stellt, ist es dauerhaft möglich, selbst wenn wir eben große Nachteile haben in der Wettbewerbsposition, diese Premium-Produkte herzustellen und werden die nachgefragt? Vor allen Dingen, weil es ja so ist, wenn industrielle Produktion bei uns zurückgeht, dann machen die Unternehmen ja nicht unbedingt dicht, sondern sie weichen einfach mit ihren Investitionen woanders hin aus bauen da möglicherweise dann Güter in der gleichen Qualität, die aber dann preiswerter sind. Also insofern ist das schon ein langer Trend, den man sich angucken muss und auf den man reagieren muss. Wir haben jetzt auch zum ersten Mal wieder seit langer Zeit, und Entschuldigung, dass meine Antwort ein bisschen länger ist, aber wir haben zum ersten Mal seit längerer Zeit, dass der Arbeitsmarkt auch wieder schlechter läuft. Wir sehen eben auch Entlassungen fast täglich melden, größere oder kleinere Unternehmen. Und das alles zusammengenommen ist natürlich schon ein Problem. Und man kann versuchen, die Probleme mit der Schuldenbremse oder mit Aufheben oder Reformieren der Schuldenbremse zuzuschütten. ich glaube, alleine wird das nicht helfen. Wir brauchen eben auch strukturelle Veränderungen. Man kann sicherlich über eine Reform der Schuldenbremse nachdenken, wenn man die Gelder für Investitionen nutzt, nicht für den Konsum. Aber man muss und sollte dringend darüber hinaus eben über die Wettbewerbsfähigkeit, über die Standortfaktoren sprechen und strukturelle Veränderungen hier vornehmen.
Jetzt steht am 12. Dezember, ich gehe weiter Richtung EU oder Eurozone. Am 12. Dezember steht die erste Zinsentscheidung in der Eurozone nach der US-Wahl, also die erste nach der US-Wahl an. Und in den letzten Wochen schwankten da die Markterwartungen öfter mal zwischen einer Zinssenkung um 25% Basispunkte, Entschuldigung, oder sogar um 50 Basispunkte. Im November ist die Inflation etwas gestiegen, was auf den ersten Blick für die 25 Basispunkte sprechen würde. Nun haben wir aber zudem auch eine gestürzte Regierung in Frankreich. Was bedeutet die Regierungskrise in Frankreich für die Eurozone und vor allem für die EZB?
Ja, ich glaube, die EZB hat, die EZB hat in erster Linie das Mandat der Preisstabilität. Sie wird davon ausgehen, das war zumindest immer die Aussage auch aus dem Geldpolitischen Rat der Europäischen Zentralbank, insbesondere auch von Frau Lagarde, dass sich die Inflation mittelfristig zurückbilden wird, auch wenn sie jetzt im vierten Quartal aufgrund von Basiseffekten etwas höher tendieren sollte. Das sehen wir ja tatsächlich auch. Und insofern würde ich davon ausgehen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen senken wird. Die große Frage, die auch am Markt sehr intensiv diskutiert wird, ist, ob es denn ein Zinsschritt um 25 oder um 50 Basispunkte sein kann. Der Markt ist da noch relativ unentschieden, also er traut der EZB durchaus auch einen großen Zinsschritt zu, weil eben die Unsicherheit so groß ist, politischer Art, aber auch darunter natürlich die gesamte Wirtschaft leidet und das Wirtschaftswachstum eben in Europa so schwach ist. Und insofern kann man es absolut nicht ausschließen, dass die EZB auch einen größeren Schritt macht. Ich würde aber aus heutiger Sicht mit den etwas angestiegenen Inflationszahlen tatsächlich eher von einem kleinen Schritt oder von einem normalen Schritt ausgehen. Bedeutet, dass die Europäische Zentralbank von 3,25 auf 3,0% in dieser Woche gehen wird.
Ja, und eben diese zwei Länder aber mit aktuell keinen beschlussfähigen Regierungen, was Haushalte anbelangt oder Haushaltsentscheidungen anbelangt. Was glaubst du, hat das so für einen Effekt wirtschaftlich?
Ja, wie gesagt, es ist eine gewisse Form der Unsicherheit natürlich, die damit verbunden ist. Frankreich ist ja jetzt nicht illiquide oder da gibt es ja verschiedene gesetzliche Regelungen auch dafür, wie der Haushalt weiterzuführen ist, nämlich mindestens mal auf dem Niveau des Vorjahres. Insofern wird es dort weitergehen. Der Staatspräsident Emmanuel Macron hat ja auch versprochen, dass er sehr schnell einen neuen Premierminister nominieren wird, der dann möglicherweise einen Kompromiss finden kann in der Nationalversammlung. Wir werden sehen, aber da bestehen durchaus Hoffnungen, dass das gelingen kann. Ja, und in Deutschland sehen wir ja, dass die Regierungsgeschäfte mehr oder weniger im Moment weiterlaufen. Die Wahl wird dann im Februar sein und dann wird es hoffentlich eine schnelle Regierungsbildung geben und entsprechende richtige Entscheidungen hin zu mehr strukturellen Erneuerungen, Verbesserungen und natürlich auch einer soliden Finanzplanung für das kommende Jahr und für die nächsten Jahre.
Ja, mittlerweile, ich gehe schon wieder weiter in die nächste Region, Richtung USA möchte ich noch blicken. Mittlerweile hat Trump die geplanten Mitglieder seines Parlaments verkündet und auch schon die ein oder andere Zollandrohung vom Stapel gelassen. Zeitweise hat der Dollar seit der US-Wahl auch schon deutlich an Wert gewonnen, was zu der Erwartung der Marktteilnehmer passt, dass Trumps Pläne zu einem tendenziell stärkeren Dollar führen, also im Wesentlichen, weil sie inflationstreibend sein dürften und dadurch die Dollarzinsen voraussichtlich nicht mehr so stark fallen werden oder vielleicht sogar wieder angehoben werden müssten. Also zunächst hatte eben der Dollar durchaus an Wert gewonnen, wenig überraschend, aber zuletzt hat jetzt der Euro wieder etwas Boden gut gemacht und das trotz der eben schon besprochenen Unsicherheiten aufgrund auch dieser aufgelösten französischen Regierung. Jetzt vor der nächsten FED-Sitzung, die ist eine Woche nach der EZB, kurz vor Weihnachten, da lag nun einerseits der Blick jetzt auf den Arbeitsmarktbericht für Dezember, der war am vergangenen Freitag. Und andererseits, darüber können wir jetzt noch nicht sprechen, weil sie noch nicht rauskommen, wird aber noch Die Inflationsdaten diese Woche, die werden spannend sein. Und wie blickst du denn nun A, etwa einen Monat nach der US-Wahl Richtung USA und B, was erwartest du von der FED-Sitzung?
Ja, also es bewahrheitet sich, dass wahrscheinlich Trump einiges und sein Team einiges im Wahlkampf verkündet haben, was möglicherweise nicht so ganz eins zu eins dann umgesetzt werden wird. Natürlich wird er in die Richtung gehen, Deregulierung, Zölle etc. pp. Er hat doch selbst eingeräumt, dass die Zölle zu einem gewissen Preisschub führen können. Ob das dann direkt schon Inflation ist, da bin ich noch nicht so sicher. Die FED hat ja auch gesagt, sie guckt durch. Denn Inflation würde ja bedeuten, dass sozusagen jetzt jedes Jahr die Zölle dann entsprechend erhöht würden. Ansonsten steigt mit den Zöllen einmal das Preisniveau und dann geht die Inflation wieder runter, aber die Preise bleiben natürlich auf dem hohen Niveau. Das ist ja eigentlich genau das, was Trump nicht möchte. Er möchte sogar einen schwachen Dollar haben, was er jetzt nicht erreicht hat. Der starke Dollar könnte ein Stück weit die Zölle für die Amerikaner dann wieder kompensieren. Also insofern gibt es da auch ein paar Widersprüchlichkeiten in seinen Aussagen, in seinen Maßnahmen und Zielen. Vor allen Dingen scheint es aber so zu sein, dass durch die Nominierung von Bessent und Musk hier zwei Leute genannt sind, die für höhere staatliche Effizienz, so wird es zumindest im Moment diskutiert, für den Abbau von Kosten im Staat, für den Abbau von Überregulierung, keine Freunde, zumindest Bessent, von hohen Staatsdefiziten und Zöllen. Also, dass solche Leute dort mit in die Verantwortung kommen, wird jetzt im Moment im Markt interpretiert als, naja, vielleicht wird ja die Inflation bzw. die Preissteigerung gar nicht so groß sein in den Vereinigten Staaten und deshalb sind die Zinsen wieder ein Stück zurückgekommen und deswegen ist der Dollar dann auch nicht noch weiter stark geworden. Ich glaube, ein letztes Urteil kann man darüber noch nicht fällen, weil Trump ja erst am 20. Januar inauguriert wird. Aber wir sehen, dass hier durchaus, was wir schon vorher diskutiert haben, widersprüchliche Signale zu verzeichnen sind und man wahrscheinlich mit Volatilitäten eben einfach rechnen muss in den nächsten Wochen und Monaten, bis die Sachen denn dann auch mal wirklich entschieden und auch so durchgeführt werden.
Und für die FED-Sitzung jetzt kurz vor Weihnachten haben wir, also jetzt nach dem Arbeitsmarktbericht, etwas gestiegene Wahrscheinlichkeiten am Markt zumindest für diese Zinssenkung, für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.
Ja, Entschuldigung, da habe ich ganz vergessen, darauf einzugehen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Die Arbeitsmarktergebnisse waren, ich würde mal sagen, im Goldilocks-Szenario mit den drei Bären weder zu heiß noch zu kalt. Sie waren irgendwie genau richtig für eine Zinssenkung im Dezember. Wir gehen noch davon aus, dass die FED dann nächste Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Allerdings wird sie dann wahrscheinlich eher pausieren und wird gucken, wie wir das gerade diskutiert haben, was wird denn Trump wirklich durchsetzen? Wer setzt sich in seiner Administration mit welchen Positionen durch und was wird dann wirklich auf uns zukommen? Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die amerikanische Notenbank hier in diesem Jahr nochmal einen kleinen Zinsschritt machen wird, um dann zu schauen und möglicherweise eine längere Pause zu machen in das nächste Jahr hinein, wie und welche Maßnahmen die neue Administration denn ergreift.
Okay, dann kommen wir jetzt noch zu einem ungewöhnlichen Land für unseren Podcast. Ich würde sehr gerne über Ungarn sprechen, denn gegen die meisten Währungen ist der Euro nahe der Mehrjahrestiefstände, aber der Eurohofkurs hat letzte Woche tatsächlich zwei Jahreshöchststände verzeichnet. Also der ungarische Forint zeigt sich also sehr schwach und das, obwohl man im Vorfeld der US-Wahl gelegentlich lesen konnte, dass ein Sieg von Donald Trump gerade für Ungarn eher positiv gewertet würde. Moody's senkte kürzlich den Ausblick für die ungarischen Staatsschulden auf negativ, aufgrund des immer noch fehlenden Zugangs zu gesperrten EU-Mitteln. Und der ungarische Oppositionsführer Peter Magyar, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, verlangte jüngst die Euro-Einführung. Orbán hat nun am 6.12. damit gedroht, beim nächsten großen Haushaltsbeschluss der EU sein Veto einzulegen, wenn die EU-Gelder nicht fließen. Wie blickst du denn auf Ungarn?
Ja, ist natürlich schwierig. Ungarn ist in so einem Dauerstreit mit der Europäischen Union, eben um Gelder, um Budgets. Ungarn droht jetzt, dass diese mittelfristige Finanzplanung über die nächsten Jahre der Europäischen Union zu blockieren, wenn sie keine Gelder aus den entsprechenden Green Deal, Next Generation EU und so weiter und so fort töpfen bekommen wird. Gleichzeitig sagt aber die Regierung in Ungarn, dass sie mit den bereits ausgezahlten Geldern zunächst mal zurechtkämen, also keine finanziellen Schwierigkeiten oder ähnliches haben werden. Naja, was soll ich sagen? Das Wachstum ist relativ schwach in Ungarn. Wir hatten ein negatives Wachstum in 2023, 0,9%. In diesem Jahr werden mit rund 1,5 gerechnet. Das ist für so ein Land sicherlich ausgesprochen wenig. Die Inflation hat man in den Griff bekommen, von 17,1 auf 3,8 zurück. Ist immer noch deutlich zu hoch natürlich. Deswegen liegt der Leitzins auch nach wie vor bei 6,5%. Ist mittlerweile schon 10-mal zurückgeschraubt worden. Wir hatten da mal einen Stand von 13. Aber wie gesagt, bei einer Inflation von 17 ist das auch dringend notwendig, aber ist immer eben noch auf einem hohen Niveau. Und deshalb erstaunt das so, dass der Forint dann zum Euro mit 4,14 in etwa doch einen solchen Schwächeanlauf nimmt. Ich kann mich erinnern, meine Töchter haben Medizin und Psychologie zumindest angefangen zu studieren in Ungarn. Da standen wir so bei 200 bis 300 im Euro-Forint. Also das hat sich schon deutlich negativ entwickelt. Und wie du ja richtig angesprochen hast, die Ratingagenturen haben jetzt nochmal den Ausblick auf negativ genommen. Andere sind da schon bei dreifach B-. Also insofern wäre es sicherlich angezeigt, dass Orban sich mit der Europäischen Union einigt, wie man denn vorangehen will. Ich glaube, es macht wenig Sinn, hier als derjenige dazustehen, der immer in der Opposition ist bei allen Dingen, die um Ukraine, um Gas, um Öl, um Russland und so weiter und so fort gehen. Dass man auf Donald Trump zugehen kann, ist, glaube ich, überhaupt gar keine Frage. Das hat man ja jetzt auch bei der Wiedereröffnung von Notre Dame in Paris gesehen, dass Emmanuel Macron und auch andere europäische Parteiregierungs, Staatschefs auf den US-Präsidenten oder die Gelegenheit wahrgenommen haben, mit ihm zu sprechen. Insofern kann man das, glaube ich, Orban nicht anlasten. Aber diese ständige Opposition gegen allem, was da aus Europa kommt, das ist schon anstrengend auf Dauer, und es wäre sicherlich auch für Ungarn besser, wenn man dort eine vernünftige Einigung erzielen könnte.
So, ich habe sogar noch ein Thema, ungewöhnlich, dass wir über 5 Regionen sprechen, aber das würde ich sehr gerne noch mit dir kurz diskutieren. Es geht um Israel. Wir hatten Ende November wurde eine von den USA und Frankreich vermittelte Waffenruhe zwischen der Hisbollah und Israel nach 14 Monaten Konflikt vereinbart, also mit Rückzügen von Streitkräften nach bestimmten Schemata. Die US-Wahl hatte das Momentum für ein Abkommen verstärkt, weil die aktuelle US-Regierung noch vor der Amtseinführung von Donald Trump eine Vereinbarung wollte. Nun bröckelt die Waffenruhe nach vereinzelten Angriffen. Wie siehst du die weitere Entwicklung des Schäkels vor diesem Hintergrund, und welche Rolle könnte die zukünftige US-Regierung mit einem potenziell aggressiveren Ansatz gegen den Iran spielen?
Ja, das ist natürlich eine total spannende Frage, Carina, zumal sich ja in dieser Region der Welt im Moment unglaublich viel bewegt. Wir haben es gestern gesehen, dass Präsident Assad Syrien verlassen hat. Wir wissen nicht, wie sich dort eine neue Regierung bilden wird. Wir haben den Libanon, der sicherlich politisch auch nicht wirklich stabil dasteht und jetzt zuerst mal wieder zurückfinden muss, nachdem es ja doch erhebliche Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hisbollah gegeben hat. Die Hisbollah war so geschwächt, dass sie auch in Syrien nicht eingreifen konnte, damit der Iran natürlich auch eine relativ schwache Figur gemacht hat. Wir haben nach wie vor die Hamas und den Gazastreifen, wo kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden. Also eine Region wirklich, in der unglaublich viel los ist. Möchte gar keine Großbücher empfehlen, aber Wolfgang Perthes hat doch verschiedene Bücher zu dem Thema geschrieben, die mir zumindest immer im Verständnis sehr geholfen haben. Also das kann man nur empfehlen. Wolfgang Perthes kann man googeln. Wie gesagt, verschiedene Bücher zum Nahen Osten. Aber es wird wahrscheinlich davon abhängen, wie es eben weitergeht. Ich meine, dass Israel eine hochentwickelte Volkswirtschaft ist, wird niemand bestreiten wollen. Das Wachstum ist trotz Krieg relativ robust mit 2% im letzten Jahr und immer noch knapp 1% in diesem Jahr und wird auch im nächsten Jahr wieder Richtung beziehungsweise sogar über 2% gesehen. Die Inflation ist auf höherem Niveau, aber einigermaßen im Griff. Und insofern hat sich der Schekel natürlich mit den Entwicklungen, die wir hier gesehen haben, eben man könnte fast sagen, der Schwächung von Ländern um Israel herum, was dann die israelische Position ein Stück weit bekräftigt, hat der Schekel deutlich zugelegt. Liegt im Moment bei 3,60 so in etwa zum US-Dollar. Wir waren noch Anfang November bei 3,85. Also man sieht hier schon, dass sich da einiges entwickelt hat. Und insofern wird es jetzt wirklich darauf ankommen, wie es weitergeht in diesen ganzen Konflikten und welche Rolle Israel da spielt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es verschiedene Verfahren gegen den Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu geht. Auch da ist sicherlich noch offen, wie das ausgehen wird. Also viel im Fluss in Israel, aber die Entwicklungen der letzten Wochen, die Schwächung von Israels Feinden, ich will es mal so sagen, beziehungsweise der Waffenstillstand dann auch mit dem Libanon, haben sicherlich dazu geführt, dass der Schekel hier an Stärke gewonnen hat.
Ja, vielen Dank, Uli, für deine heutigen Einblicke, für all deine Einblicke dieses Jahr. Ganz herzlichen Dank auch allen fürs Einschalten und Zuhören. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön.
Ich schließe mich an. Tschüss.